Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8. Das Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 31 bis 34. Den Titel der Predigt möchte ich überschreiben mit den Worten: Die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes Kapitel 8, die Verse 31 bis 34. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Was sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Heute soll es uns in Sonderheit um den 34. Vers gehen. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wie wir wissen in den Evangelien, dass Jesu Dienst hier auf Erden im ständigen Konflikt mit den Pharisäern und Sadduzäern kam. Und besonders im Johannesevangelium lesen wir davon, dass das sehr deutlich passierte, dass er häufig in Konflikt mit den Pharisäern und Sadduzäern geriet. Über das, was er zu ihnen sagte, über das, was er tat, über das, was er wann tat und was er über sich selber sagte und über den Vater und das Reich Gottes. Darin geriet er immer in den Konflikt mit den Juden über das, wie sie verstanden, wie Gott und die Welt einzuordnen sei, von ihrer Tradition, von ihrer Aufbringung her, geriet Jesus in seinem Dienst in ständigen Konflikt mit den Juden und mit den Pharisäern. Der Anstoß nun für die Juden hier in diesem Wort war, dass nach Jesu Aussage der Mensch frei gemacht werden sollte oder musste von irgendetwas. Also, dass er vor dieser Freimachung eine Art von Gefangenschaft leidet, unter einer Art Gefangenschaft leidet. Weil nur diejenigen, die freigemacht werden müssen, sind in einer Art Gefangenschaft. Und darüber, obwohl die Juden unter der Besatzung der Römer litten, dachten sie trotzdem nicht, dass wir in irgendeiner Art der Gefangenschaft sind. Vor allen Dingen keiner geistlichen Gefangenschaft, worauf der Herr Jesus hinaus wollte. Das hatten sie verneint. Sie sagten, wir sind niemals jemandes Knechte gewesen. Was sagst du dann, dass wir frei werden sollen? Wovon sollen wir frei werden? Wovon willst du uns frei machen? Von welchem Wort redest du? Denn die Juden waren der Annahme, dass sie Kraft ihrer Herkunft als Juden und alle die Bundessegnungen, die sie durch Abraham und durch die Bundesverheißungen, dass sie vererbt bekommen haben, also durch ihre Geburt, durch die biologische Herkunft von Abraham als das Volk der Juden, sollten sie alle Bundessegnungen von diesem Bund praktisch vererbt bekommen. Aber in Wirklichkeit sagte Jesus, dass sie Sklaven sind. Denn er sagt hier, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Das Wort, was wir im Neuen Testament für Knecht finden, in den häufigen Übersetzungen, bedeutet, wie wir wissen, in Wirklichkeit Sklave. Knecht, wenn wir das Wort Knecht hören, denken wir häufiger in der Zeit an ein Angestelltenverhältnis, dass jemand für Geld bezahlt, eine gewisse Arbeit leistet. Ein Sklave jedoch ist nicht so frei wie ein Knecht. Er ist unter der Herrschaft des Herrn, unter dem er steht. Er ist ein Sklave seines Herrn und muss seinen Willen tun. Er will auch seinen Willen tun. Er ist versklavt unter diesem Herrn, unter dem er steht. Und die allgemeine heidnische und humanistische Meinung in unseren Tagen und die in den damaligen Tagen auch, die philosophische Meinung auch, war, dass der Mensch ist zwar nicht fehlerfrei, das sehen wir in unserer Welt, Er ist nicht fehlerfrei, er ist nicht perfekt, aber im Grunde genommen in seinem Kern ist er doch gut. Ne? Der Mensch ist gut in seinem Kern und darum hat er auch in sich selbst alle Kraft, sich frei zu machen von diesen Bindungen, die nach außen sind. Das sehen wir in der Politik, die Bestrebung, auch in den Philosophien, in den eher idealistischen Philosophien, wo sie versuchen, dass der Mensch aus sich selber heraus einen Weg aus den Problemen und aus seinen Fehlern, die er wohl hat, sich frei zu machen, alle Bande von sich zu reißen, die da wohl sind. Und das wird auch kein Mensch leugnen. Es ist auch die allgemeine evangelikale Meinung unter uns heutzutage leider, dass wenn wir fragen, ist der Mensch frei oder ist der Mensch gut grundsätzlich, dann würden die meisten ja sagen. Wir können ja mal unter uns, unter unseren Freunden, geistlichen Freunden, die wir haben, die die Kirche besuchen, diese Frage einmal stellen. Glaubst du, dass der Mensch grundsätzlich gut ist? Die Antwort dieser Frage bestimmt deren ganzen Leben, auch deren ganzen Gottesdienst. Darum ist es unheimlich wichtig, dass diese Frage, genau diese Frage, richtig ist, biblisch richtig ist, in unserem Leben, in unserer Theologie, in unserem Leben. Weil die biblische Sicht über den Menschen und über den Willen des Menschen dieser ist, dass der Mensch seit dem Sündenfall ein Sklave der Sünde ist. Und solange Gott diesen Menschen sein Herz nicht souverän verändert und ihm ein neues Herz schenkt, bleibt er ein Sklave der Sünde und ist gezwungen, unter dieser Sklaverei zu sein und auch den Willen seines Herrn zu tun, welcher nicht Gott ist. Ich habe drei Teile in der Predigt und den ersten Teil der Predigt möchte ich überschreiben, und es soll gehen darüber, über den einen kirchengeschichtlichen Hintergrund dieser Debatte, also über die Freiheit des Willens. Wir wissen ja, dass wir im kommenden oder in diesem Jahr jetzt nun das Jahr der Reformation feiern, das 500-jährige Bestehen der Reformation. Und Martin Luther selber ging es sehr wohl um dieses Thema, über die Freiheit des Willens. Er hat ja auch ein bekanntes Buch, eine bekannte Streitschrift über dieses Thema von der Unfreiheit des Willens geschrieben, welches einer seiner bekanntesten Bücher ist. Nicht nur er, sondern auch in der Kirchengeschichte selber, denn mit uns hat der Glaube ja nicht angefangen. Seit der Himmelfahrt Jesu, seit der Erschaffung, seitdem es die Gemeinde Jesu gibt, gab es Menschen, die sich mit diesem Thema befasst haben, die darüber nachgedacht haben, philosophisch darüber nachgedacht haben und versucht haben zu verstehen, wie das überhaupt ist. Was ist mit dem Willen des Menschen? Warum ist so viel Böses in der Welt? Und was hat es damit auf sich? Nun, da finden wir vier große Debatten, die es in dieser Zeit gab. Und chronologisch gefolgt hat dies angefangen mit einer Debatte zwischen einem großen Theologen, dessen Name Augustinus ist. Er hatte eine Debatte mit einem britischen Mönch, der Pelagius hieß. Um diese beiden soll es uns auch gleich noch gehen. Dann natürlich gab es dann in der Reformationszeit Luther und seinen Gegenspieler für diese Debatte, die er hatte über die Freiheit des Willens. Sein Name ist Erasmus von Rotterdam, welcher auch derjenige war, der das Neue Testament in die griechische Sprache übersetzt hat, welche Luther dann auch gebrauchte, um die Bibel zu übersetzen auf der Wartburg. Dann haben wir nach der Reformationszeit, haben wir einmal die Synode von Dordrecht, das ist in den Niederlanden, hat dort eine Synode stattgefunden. Sie haben über eine Aussage eines Theologen diskutiert, den wir auch kennen als Arminius. Arminius war sein Name, daher kommt auch der Begriff Arminianer. Von ihm her kommt halt dieser Name. Diese Synode hat sich halt mit seinen antireformatorischen Aussagen halt befasst und hat dort gewisse Punkte festgelegt. Und dann natürlich in der großen Erweckungszeit mit George Whitefield und John Wesley waren auch solche Kontrastfiguren. Diese beiden waren ein bisschen gemäßigter, was das anbetrifft, auch was die Freiheit des Willens anbetrifft, wo wir, was wir uns heute betrachten wollen, Augustinus und Pelagius, sehr extrem waren in ihren Positionen. Sie waren sehr schwarz und sehr weiß gemalt, vor allen Dingen Pelagius. Eine Figur wie er und seine Theologie kommt heute eher in verfeinerter Form, in eher abgeschwächterer Form vor. Es ist nicht so krass, wie er es früher ausgedrückt hat und so deutlich. Denn seine Aussagen, seine Theologie wurden von der allgemeinen Christenheit wurden als unchristlich verworfen. Es war keine Debatte innerhalb der Christenheit. Seine Theologie wurde als unchristlich verworfen, obwohl er sich selber als christlicher Mönch dargestellt hat. Nun, Augustinus war zu seiner Zeit Bischof von Hippo. Das ist eine Stadt in Nordafrika, war es damals. Und er selber, Augustinus, wird in der Kirchengeschichte in dem ersten Millennium als der bedeutendste Theologe gesehen. Viele sehen ihn auch heute noch als den bedeutendsten Theologen in der Kirchengeschichte. Wenn wir Luther betrachten und Calvin, Johannes Calvin betrachten, so gerade Johannes Calvin, so ist er derjenige, der Augustinus am meisten zitiert. Luther als augustinischer Mönch war auch sehr vertraut mit seinen Schriften. Und Augustinus selbst hatte auch, vielleicht erklärt das auch in gewisser Weise die, dass er das besser nachvollziehen konnte, dass der Mensch unter der Sünde versklavt war, weil er selber vor seiner Bekehrung ein sehr sexuell ausschweifendes Leben geführt hat. Ja, also bis zu seiner Bekehrung hat er ein sehr ausschweifendes Leben geführt. Und seine Bekehrung ist auch eine große Ermutigung für die Mütter und für die Großmütter, die für ihre Kinder und für ihre Enkel beten. Denn Augustinus selbst stand unter den Gebeten seiner Mutter Monika, die für ihn jahrelang gebetet hat und dieses Treiben immer wieder mit gesehen hat. Aber eines Tages hat er sich bekehrt, er hat Gott ihn bekehrt. Und er wurde zu mit dem größten Theologen in der Kirchengeschichte. Darum ist auch seine Lebensgeschichte eine Ermutigung immer für betende Mütter und Großmütter. Pelagius selber, wie ich gerade sagte, war ein britischer Mönch, welcher also aus Irland ist die Überlieferung, dass er aus Irland kam und nach Rom gepilgert ist. Und dort hat er dieses ganze laxe Leben der Leute gesehen, dass sie sich nicht bemüht haben um ein Leben für Gott. Also er hat das ausschweifende Leben dort gesehen und wollte es quasi in der Hinsicht reformieren, was das anbetrifft. Sie zurückrufen zu einem geheiligten Leben, zu einer Art Selbstvervollkommnung. Und Pelagius war auch der Annahme, dass das möglich ist für den Menschen. Er war der Annahme darüber. Denn ein Zitat von ihm war, da Vollkommenheit für die Menschheit möglich ist sie auch gefordert, so sagt Pelagius. Also er geht davon aus, dass der Mensch grundsätzlich gut ist und dass er in sich selbst alle Kräfte hat, um Gott gefällig zu leben und für Gott auch zu leben. Dieser Annahme war natürlich in der Debatte Augustinus nicht. Er hatte ein ganz anderes Bild von dem Menschen, nicht nur von dem, was er im Wort Gottes fand, sondern auch, wie er es gesehen hat, um sich herum und in seinem eigenen Leben. Hat er erlebt, dass dies nicht der Fall ist. Pelagius hat sich nun fürchterlich aufgeregt über ein Gebet von Augustinus, welches wir, wenn wir es in unseren Gebetsstunden hören würden, überhaupt gar nicht beanstanden würden. Wir würden uns eher freuen und Amen dazu sagen. Und zwar war es nur ein kurzer Satz, in dem Augustin sagte, O Gott, gewähre, was du gebietest und gebiete, wonach dir verlangt. Über den zweiten Teil dieses Gebetes hatte Pelagius nichts zu beanstanden. Gebiete, wonach du verlangst. Gib uns deine Gebote, wir wollen sie halten, wir können sie halten. Aber der erste Teil, O Gott, gewähre du, was du gebietest. Das heißt, du musst zuerst gewähren, was du uns gebietest, bevor wir es überhaupt tun können. Das hat ihm nicht gefallen, weil das bringt ja die Annahme mit, dass der Mensch Gnade bräuchte, um Gottes Gebote zu halten, um das zu tun, was Gott möchte. Das würde ja für Pelagius auch Gottes Charakter, moralischen Charakter in ein schlechtes Licht rücken. Denn warum fordert Gott von dem Menschen etwas, was er nicht tun kann? Es ist so, als würde Gott uns befehlen, fliegen zu wollen, von hier nach Köln. Wir können ja nichts tun, Gott kann ja nicht etwas von uns verlangen, was wir nicht tun können letztendlich. Und das hatte er gesagt, es wäre nicht gerecht, wenn Gott von den Menschen etwas fordern würde, was er nicht tun kann. Augustin aber erwiderte ihm, dass vor dem Sündenfall der Mensch dazu fähig war. Jedoch nach dem Sündenfall ist er nicht mehr dazu in der Lage, das zu tun. Frei zu sein über sein Wollen und über sein Walten, über sein Denken und über seine Wünsche. Ist er nicht mehr frei darüber? Wie wir von unserem Text wissen und der Herr Jesus auch selber sagt, ist der Mensch ein Sklave der Sünde. Der Sünde dessen, das zu tun, was Gott nicht will. Und durch den Fall Adams haben wir diese sündige Natur von Geburt an vererbt bekommen und sind nun nicht mehr moralisch fähig, Gott vollkommen zu gehorchen. Wir können Gott nicht mehr vollkommen gehorchen. Äußerlich können wir gewisse Dinge tun und die können auch in religiöser Weise auch eine Art Frömmigkeit darstellen. Aber wenn Gott einem Menschen durch sein Wort und seinen Heiligen Geist das Herz geöffnet hat und ihm zeigt, welche Neigungen und Regungen in seinem Herzen stecken, dann zeigt er ihm, dass er das nicht tun kann. Denn er will immer nur das Böse haben, der Mensch. Wir wollen das. Jeder von uns will immer nur das Böse haben. Der Psalmist sagt, siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ich musste nicht erst lernen zu sündigen. Seit meiner Geburt, seit dem Tag, als ich aus dem Schoß meiner Mutter kam, bin ich zum Sünder geworden oder war ich Sünder. Wir werden nicht durch das Sündigen zu Sündern, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist eine ganz wichtige Tatsache, dass wir diese Reihenfolge beibehalten. Wir werden nicht zu Sündern, weil wir sündigen, sondern wir sind Sünder und darum sündigen wir. Es geht um diese Natur. Wir beschmutzen uns nicht durch die Sünde und werden dadurch zu anderen Menschen oder unsere Natur verändert sich, sondern weil wir von der Geburt an Sünder sind. Darum sündigen wir, jeder Einzelne von uns. Und als Sünder befinden wir uns in einem Zustand schwerer Krankheit, die uns unfähig macht, diese Krankheit angemessen zu diagnostizieren und geschweige denn uns selbst zu heilen. Allein die Gnade Gottes kann beides tun. Also wir können weder erkennen, dass wir diese Sünder sind, wir können es nicht diagnostizieren, ne, wie ein Arzt in weiser Art und Weise den kranken Menschen die Krankheit diagnostizieren kann und sagen kann, das ist dein Problem und das ist das Heilmittel, so sind wir unfähig dazu. Diese Krankheit, die wir haben, die können wir nicht in rechter Form erkennen. Wir können sie nicht erkennen und weil wir sie nicht erkennen, auch nicht fühlen von Natur aus, darum suchen wir auch keine Hilfe. Wer seine Krankheit nicht fühlt, der geht nicht zum Arzt. Und wessen Schmerzen betäubt sind, der will dann auch keine Heilung von diesen Schmerzen, von der Ursache dieses Schmerzes. Denn häufig heutzutage betäuben wir nur diese Schmerzen in gewisser Weise. Der natürliche Mensch, er unterdrückt dieses Gewissen. Gott hat dem Menschen ja ein Gewissen gegeben. Er weiß im Grunde genommen, dass er ein falsches Leben führt und dass sich etwas ändern muss. Das weiß jeder Mensch. Aber er durch seine Sünde und durch seine Liebe, seine krampfhafte Liebe zur Sünde, verdrängt er es. Er will es nicht hören. Und sobald dieses Licht in dieses Herz kommt, durch das Wort Gottes zu diesem Menschen, reagiert er als ein Feind. Er hasst die Worte, die zu ihm geredet werden. Darum sehen wir die ganze Feindschaft von den Juden und den Menschen gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Der Jesus Christus ist ja das Ebenbild Gottes gewesen. Das, was er gesagt hat, ist das, was Gott gesagt haben wollte. Und er ist ihm immer wieder als Feind entgegengetreten. Er hat es gehasst, was er gehört hat. Wir hassen Gottes Wort von Natur aus. Wenn sein Wort zu uns kommt und sagt, du bist ein Sünder. Und hier und da in deinem Leben ist es nicht richtig. Du weißt ganz genau, welche Stellen da sind. Dann hassen wir das von Natur aus. Wir wollen das nicht hören. Geschweige denn, dass wir frei werden wollen davon. Pelagius aber, wenn wir darauf zurückkommen, glaubte nicht daran. Also er glaubte nicht, dass der Mensch durch den Fall Adams, dass seine Nachkommenschaft dadurch beeinflusst wurde. Das hat er nicht geglaubt. Er denkt immer noch, oder hat in der Zeit geglaubt, dass er dieselben moralischen Kapazitäten hatte und hat wie vor dem Sündenfall. Also es hat sich nichts verändert. Unser Wille ist nicht beeinflusst worden durch den Sündenfall. Wir sind genauso fähig, Gutes und Schlechtes zu tun wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Die Sünde hat nichts mit uns getan. Sie hat uns nichts vererbt. Darum auch seine Annahme natürlich, dass wir selber gerecht sein können vor Gott. Wir müssen uns nur anstrengen genug. Gottes Gnade ist also hilfreich, das gibt er wohl zu, sie kann uns helfen, sie macht es leichter für uns, Gott zu gehorchen, aber sie ist im Grunde genommen ist sie nicht notwendig. Ja, wir können es selber tun. Wir haben uns selber die Kraft in uns, können selber alle Stricke von uns reißen und Gutes tun, vor Gott Gutes tun. Nicht das Gute, was für den Menschen gut scheint. Somit muss auch der Mensch logischerweise seine Erlösung in eigener Gerechtigkeit erarbeiten. Jesu Leben und Sterben gilt hier nicht mehr als Stellvertretung für den Menschen, sondern, das ist ganz wichtig, als ein moralisches Beispiel, dem wir jetzt folgen sollen. Also das Leben, was der Herr Jesus gelebt hat, war kein Verdienstleben, welches er uns im Nachhinein schenken kann, sondern es war eine Art Darstellung. Hier, so sollt ihr eigentlich leben, jetzt ahmt mich nach. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied dort sehen. Sie denken, dass der Herr Jesus ein Beispiel ist. Das war auch ein großer Fehler der römisch-katholischen Kirche in der Zeit, die auch die ganzen Leute in dieser Sklaverei und Knechtschaft und diese Unfreiheit geführt hat. Dieses unerreichbare Beispiel, wie der Herr Jesus ist. Wir sind ja so wenig wie der Herr Jesus. Das zeigt ja allein diese Blindheit der Menschen, dass sie, wenn sie das Bild Jesu sehen und dann meinen, ihm nachfolgen zu können, dass sie nicht zu Schanden werden darunter. Das hat Gott verfolgt mit dem Leben Jesu. Dass wir das sehen und sagen, das ist nicht mein Leben. Bei mir sieht es ganz anders aus. Nicht nur das äußerliche Leben, was andere Leute sehen, die ganzen Fehler. Das, was in einem steckt, die Gedanken und Überlegungen und Neigungen, die Regungen, die spontan in unser Wesen hineinkommen. Wie der Magnet, der automatisch zu dem anderen gezogen wird. Man sieht diese unsichtbare Kraft, er ist zu dem anderen gezogen. So sind auch wir von Natur aus. Wir müssen gar nicht überlegen über gewisse Dinge. Wenn irgendwelche sündigen Überlegungen in unser Herz kommen, dann ist das aus unserer Natur herauskommend. Wir wollen diese Dinge von Hause aus. Wir wollen nicht das Gute, wir wollen immer nur das Böse von Natur aus. Der natürliche Mensch möchte das. Und jetzt wollen wir auch betrachten im zweiten Teil der Predigt, in welchem Maße und welchem Umfang hat nun der Sündenfall diesen freien Willen des Menschen beeinträchtigt. Also was ist nun das Maß und der Umfang, in welcher Weise ist nun wirklich unser Wille beeinträchtigt? Was können wir nicht? Das wollen wir im zweiten Teil der Predigt nun betrachten. Ich möchte damit einsteigen mit einem Zitat von einem Professor Hans-Joachim Iwand, der darüber sagte: Denn darum bemühen wir uns, zu untersuchen, was denn der freie Wille vermag, was ihm widerfährt, wie er sich gegen die Gnade Gottes verhält. Wenn wir das nicht wissen, wissen wir ganz und gar nichts von christlichen Dingen und werden schlimmer sein als alle Heiden. Wer das nicht erkennt, der gebe zu, dass er kein Christ ist. Wer das vollends missbilligt oder verachtet, möge wissen, dass er der größte Feind der Christen ist. Denn wenn ich nicht weiß, was, wie weit, noch wie viel ich vermag und tun kann gegenüber, Gott gegenüber wird es in gleicher Weise mir ungewiss und unbekannt sein, was, wie weit, wie viel Gott an mir vermag und tue, da doch Gott alles in allem wirkt. Wenn mir aber die Werke und die Macht Gottes unbekannt sind, kenne ich Gott selbst nicht. Ist mir Gott unbekannt, so kann ich ihn nicht verehren, loben, ihm Dank sagen, dienen, sofern ich nicht weiß, wie viel ich mir und wie viel ich Gott beimessen muss. Ja, so sieht das dieser Professor Hans-Joachim Iwand. Das ist natürlich folgerichtig. Wenn ich nicht weiß, was ich tun kann, was ich vermag, und ich mich nicht recht diagnostizieren kann, dann kann ich auch nicht in rechter Weise dem Arzt sagen, was er bei mir zu heilen hat. Und dann weiß ich auch nicht, was ich zu preisen habe an diesem Gott, an diesem Arzt, den wir preisen jedes Mal, den guten Hirten. Was tut er denn überhaupt, was ich an ihm preise? Hilft er mir nur so ein bisschen? Ist er nur eine Beifügung dessen, was ich zu meinem schon vollkommenen Leben habe? Oder ist er die Grundlage dessen? Also der Sündenfall hat nicht nur unseren Körper beeinflusst, das sehen wir dadurch, dass jeder Mensch von uns stirbt. Wir werden alt, wir werden krank und wir sterben. Krankheit ist in der Welt, fürchterliche Krankheiten. Manche von uns leiden unter gewissen Krankheiten, Alterserscheinungen. Es ist alles eine Folge der Sünde. So wollte Gott nicht, dass der Mensch ist. Paulus sagt doch an einer Stelle, dass unser Verstand verfinstert ist. Das ist nun eine ganz wichtige Sache. Unser Verstand ist verfinstert durch die Sünde. An und für sich haben wir den freien Willen nicht verloren. Wir können immer noch bei Verfügbarkeit wählen, gemäß unseres Verlangens. Wir können wählen, gemäß unseres Verlangens. Zwischen Wasser oder Tee, Wurst oder Käse, Pudding oder Joghurt. Das sind alle Dinge, die wir alltäglich wählen. Die Kleidung, die wir heute gewählt haben. Oder sonstige andere Dinge, wie wir unseren Morgen gestaltet haben. Das haben wir heute Morgen ausgewählt. Wir werden heute Nachmittag auswählen mit unserem freien Willen, was wir damit tun mit dieser Zeit. Wir sind fähig zu wählen, was wir wollen. Jedoch ist unser Wollen so durch den Sündenfall entstellt und verdorben, dass unser Verlangen immer auf Sünde gerichtet ist. Also es geht nicht so sehr um den freien Willen. Der freie Wille, den haben wir in der Hinsicht noch. Es geht um unser Wollen, unser Verlangen. Das ist es, was verdorben ist. Und weil wir immer das wollen, was verdorben ist, darum wählen wir immer auch in scheinbarer Unfreiheit immer das Böse. Aber es ist frei, wir haben den freien Willen, was das betrifft. Wir wollen Gott nicht. Darum haben wir keinen freien Willen in Bezug auf göttliche Dinge. Wir können nicht das tun, was wir nicht wollen. Das ist ganz klar. Wenn wir gewisse Dinge nicht wollen, dann können wir sie auch nicht tun, weil wir sie nicht wollen. Denken nur an die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Darin heißt es, dass sie kein gutes Wort über Josef reden konnten. Warum? Hatten sie keinen Mund, um das zu tun? Keine Hände, um freundliche Gesten zu überreichen? Natürlich hatten sie das. Aber sie wollten es nicht. Sie hassten ihren Bruder. Darum konnten sie es nicht, weil sie es nicht wollten. Ihr Wollen war vergiftet. Vor dem Sündenfall hatte Adam die Möglichkeit zu sündigen und nicht zu sündigen. Heute aber haben wir die Möglichkeit zu sündigen, aber nicht mehr die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, nicht zu sündigen. In diesem Umfang haben wir unseren freien Willen seit der Geburt verloren. Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Wir können das an unseren Kindern sehen oder an Kindern allgemein. Müssen wir den Kindern beibringen, zu lügen, gut zu lügen? Müssen wir ihnen beibringen, lieblos zu sein? Müssen wir hart daran arbeiten, ihnen zu sagen, du sollst ganz lieblos sein und nur für dich selber, dich um dich selber drehen? Nein. Lass das Kind einfach laufen und erzieht es nicht. Und ihr werdet ein Monster haben. Die Tatsache, dass Kinder noch klein sind und wenig Kraft haben, ist der einzige Grund, warum es sie daran hindert, uns Gewalt anzutun. Wenn junge Kinder, Säuglinge, Dinge nicht bekommen, die sie wollen, schlagen sie um sich, schreien sie. Und wenn sie die Kraft hätten, würden sie euch Gewalt antun, euch Mütter und euch Väter, um das zu kriegen, was sie wollen. Im Nachhinein können sie diese Sachen gut vertuschen. Und weil sie sehen, dass sie Strafe kriegen durch ihr schlechtes Verhalten, schwelt dieses böse Verlangen nur noch in ihrem Herzen. In manchen krassen Teilen oder Nachrichten, die wir hören, sehen wir das, dass das noch gewisse Kinder tun. Noch unsere Beziehung zu unseren Eltern, noch die Eltern zu den Kindern, ist auch von der Sünde vergiftet. Es gründet sich auch nur auf Selbstsucht. Auch wenn das in sehr feiner Form nur ist. Der Mensch ist nicht fähig, seine Eltern zu lieben. Und die Eltern sind nicht fähig, seine Kinder in rechter Weise zu lieben. Sie lieben sich nur selber darin. Und wenn die Kinder am Weg sind, dann tun sie das, was sie wollen, koste es, was es wolle. Ebenso auch umgekehrt, die Eltern. Aber das nur als Beispiel, um euch das deutlich zu machen, auch bildlich deutlich zu machen, aus eurer Erfahrung heraus, wie es selber mit uns beschaffen ist. Nun mag mancher sagen, so auch wie Pelagius dann sagte, das ist aber unfair. Wie kann Gott mich verantwortlich machen für meine böse Natur, wenn ich keine andere wählen kann? Das sind ja Dinge, die haben nicht nur mit irgendwelchen Punkten zu tun, die wir verlieren für den Himmel. Es geht ja um ewige Dinge. Ewiges Verlorensein und ewige Freude im Himmel. Wenn ich an meiner Natur nichts ändern kann und nur das Böse will, was kann ich denn dafür? Was beschuldigt er uns denn, Gott? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Und der Ton zum Töpfer redet, was machst du mich so? Der unfreie Wille ist seit dem Sündenfall bereits eine Strafe Gottes für seine Rebellion. Es ist ein Gericht Gottes über den Menschen. Denn Adam diente als Oberhaupt der Menschheit. Durch seinen Ungehorsam sind wir alle stellvertretend in Adam gefallen und sind nun der Sünde von Geburt an fortlaufend und freiwillig versklavt. Ja, das müssen wir uns deutlich machen. Wir sind freiwillige Sklaven. Wir wollen versklavt sein unter der Sünde. Wir wollen das. Gott zwingt uns nicht dazu, wir wollen das. Nun, wir sehen immer wieder in den Psalmen und in den Schriften, in der Bibel, viele Vorschattungen auf den Herrn Jesus. Und auch viele Vorschattungen auf diese Befreiung. Die Juden in der Zeit haben eher an äußerliche Befreiung gedacht. Aber da, wo der Heilige Geist gewirkt hat und auch Gottes Wort eingehaucht hat, sehen wir, dass wenn von Befreiung die Rede ist, so bildhaft die Rede ist, von Ketten, die gesprengt werden, von Bindungen und Festungen, in denen der Mensch ist, dann ist da im Grunde genommen immer die Rede davon von Sündenversklavung, von der wir befreit werden, unter der der von Gott erweckte Mensch leidet. Aber das verstanden die Juden nicht. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten, welche an ihn glaubten. Zu den Juden sprach er, wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Das waren Juden, die an ihn geglaubt haben, den Jesus, der Wunder tut, der Kranke heilt und Tote auferweckt. Aber was für ein Jesus war das denn, an den sie geglaubt haben? Und welcher Jesus ist es, an den wir glauben müssen, um selig zu werden letztendlich? Denn so wie wir gerade auch gesungen haben, Jesus ist komm, nun springen die Bande. Was sind das für Bande, die gesprengt werden müssen? Ich komme zum letzten Teil der Predigt, zum dritten Teil. Was muss ich tun denn, um selig zu werden? Wir erinnern uns, dass das die Antwort der Juden war, zu denen Petrus geredet hatte. Was muss ich tun, dass ich selig werde? Das ist die Frage des natürlichen Menschen, nachdem er das Evangelium gehört hat, die Gerichtsbotschaft von Christus, dass er immer fragt, was soll ich tun? Was mache ich denn jetzt, nachdem ich das gehört habe? Was mache ich jetzt? Diese Frage stellt der von Gott erweckte Mensch automatisch. Erst wenn dieser Mensch durch Gottes Gnade mit seinem Wiedergutmachungs- und Erneuerungsprogramm vor die Wand fährt, fängt er erst an, nach wirklicher Hilfe zu suchen. Es ist oftmals so, dass wenn der Mensch von dem Evangelium hört und erweckt wird durch Gottes Gnade, erstmals eine Zeit lang unter einen gesetzlichen Druck kommt, der absolut notwendig ist, um Jesus zu lieben überhaupt im Nachhinein, diesen Erretter zu lieben. Warum lieben wir den Herrn Jesus hier zusammen? Weil er uns errettet hat von dieser Knechtschaft. Darum lieben wir ihn. Wir lieben ihn nicht, weil wir gehört haben, was er für gute Taten getan hat. Er ist so ein gutes Vorbild. Ach, Herr Jesus, ich liebe dich so sehr. Nein, es ist die Liebe, die Gott zu uns hat in Christus. Die Liebe, die Christus zu uns hat, die uns wieder zu ihm hin liebend macht. Es ist nicht eine in uns wohnende Liebe zu Gott letztendlich. Es ist umgekehrt, weil wir zu Sündern werden jeden Morgen, wenn wir uns vor Gott beugen. Und er uns dann wieder versichert seiner Zusagen und Liebe für uns. Das macht die Liebe aus. Nicht, dass wir Jesu Bild sehen und sagen, den liebe ich. Ja, natürlich, im Nachhinein schon. Gottes Gnade wirkt das in uns. Aber in erster Linie lieben wir unseren Sünderheiland. Den lieben wir. So fragte auch Luther letztendlich, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Denn ich bin von Natur aus dazu geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Das sagt er, obwohl er im Kloster ein vorbildliches Leben geführt hat. Luther sagte einmal, wenn jemand durch das Mönchsein in den Himmel hätte kommen können, so wäre ich derjenige gewesen. Er hat, so wie Paulus sagte, alle seine Altersgenossen hat er überstiegen mit seiner Frömmigkeit, mit seinem Selbsterneuerungsprogramm. Aber er hat gemerkt, in ihm selber, dieses ist ein sündiges Prinzip, welches er nicht überwinden kann. Wenn er Buße getan hat, hat er gemerkt, mir tut es gar nicht leid. Wenn ich schwer gesündigt habe gegen Gott, im Grunde genommen tut es mir gar nicht leid. Und er wusste, dass das falsch ist. Und er wusste, dass Gott das richten wird. Und dass Gott das sieht. Und dass das immer vor Gottes Angesicht steht. Darum fragt er nun, was soll ich denn tun? Ich sehe ja meine Natur, die so verdorben ist. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Scheinbar aber glaubten die Juden an keinen Jesus, dessen Name ihm gegeben wurde, weil er sein Volk befreien sollte von seinen Sünden. Das hören wir an Matthäus Evangelium im ersten Kapitel, als die Engel der Maria sagten, sie soll ihm den Namen Jesus geben, weil er sein Volk befreien wird von seinen Sünden. Das war, was die Maria gehört hat zuerst. Gib ihm den Namen Jesus. Warum? Er wird sein Volk befreien von seinen Sünden. Es geht um Freiheit von Sünde, Befreiung von der Macht der Sünde und der Knechtschaft der Sünde. Als Gottes Wort durch Jesus nun zu den Juden kam, leuchtete es in ihre Herzen und offenbarte ihre natürliche Feindschaft gegen Gott, den sie ihren Vater nannten. Sie nannten Gott ihren Vater. Aber der Herr Jesus offenbarte, dass Gott nicht ihr Vater ist. Denn nur derjenige ist dein Vater, dessen Willen du auch tun möchtest. Wenn im Alten Testament gesagt wurde, du bist der Vater dessen, dann war da nicht immer mit der biologische Vater gemeint, sondern wenn wir zum Beispiel lesen, das sind Söhne Belials oder so, ne, dann ist da immer mit gemeint, sie sind Söhne des Verderbens, sind Sünder sind sie. weil sie das tun, dessen Söhne sie sind. In gleicher Weise sagt auch der Herr Jesus, ihr seid nicht Söhne Gottes und Söhne Abrahams, ihr seid Kinder des Teufels seid ihr, weil ihr seinen Willen tun wollt, denn ihr sucht mich zu töten. Ja, da hören wir das Echo von dem, was Luther sagt. Ich bin von Natur aus dazu geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Die Juden hassten Gott in Wirklichkeit und hassen ihn bis zum heutigen Tag, weil sie den geoffenbarten Sohn Gottes nicht annehmen wollen. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass heutzutage auch Leute, die sich Christen nennen, an einen gewissen Jesus glauben können, aber doch den wahren Jesus hassen. Wenn wir in der Predigt oder in Gesprächen oder so von Jesus und seinem Wesen, von Gott und seinem Wesen reden und irgendwann die Menschen sagen, das ist aber nicht mein Gott. Ja, das ist nicht dein Gott. Denn du hast einen Götzen, nicht den wahren Gott. Darum sagt Paulus auch, wir müssen uns erneuern in unserer Gesinnung. Wir müssen immer wieder unsere alten Vorstellungen von Gott über Bord werfen und die neuen Vorstellungen, die uns sein Wort bringen, aneignen. Damit wir ein rechtes Gottesbild haben, dass wir keinen Götzen anbeten, sondern in klarer Weise Gott anbeten können. Das war übrigens auch der Wunsch und die Leidenschaft von Johannes Calvin, ja, dass er durch das Wort Gottes erkannt hatte, wer ist dieser Gott, den ich anbete? Wir kommen ja nicht hier zusammen, um uns gesellig untereinander zu fühlen, sondern um den einen wahren Gott anzubeten, der sich in seinem Wort geoffenbart hat. Denn der wahre Christus kam in die Welt, um Sünder selig zu machen. Wer sich also nun nicht zum absolut hoffnungslosen Sünder erklären will, der hat keinen Anteil mit dem freimachenden Jesus. Wer sich selbst diesen Namen nicht geben will als hoffnungslosen Sünder, der hat keine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Denn der Herr Jesus wohnt unter Sündern. Denn dieser Christus nun wurde nun zu dem zweiten Adam, welcher in absoluter Vollkommenheit gelebt hat. Nicht um uns in erster Linie ein Vorbild zu geben, nein, sondern um für uns ein vollkommenes Leben zu leben, welches er uns dann in gerechter Weise schenken kann. Christus allein befreit uns ohne unser Zutun und Willen von unserer Sklaverei in der Sünde. Er ist der große Löser. Er ist der gute Hirte, der uns sucht und findet. Er hat uns gesucht und gefunden. Er als der Mittler des neuen Bundes kann alleine die alttestamentliche Verheißung für die Veränderung des Herzens wahrmachen. Wir lesen das in Jeremia 31. Diese Verheißung, ich will Ihnen ein neues Herz und einen neuen Sinn geben. Davids Gebet, Herr, schaffe in mir ein neues Herz und einen erneuerten Geist, ein Herz, welches dich liebt. Das alleine kann der Herr Jesus nur tun, wir können es selber nicht tun. Und nun, wer nun sagt, die vererbte Sündernatur Adams sei unfair, muss in derselben Weise und in dieserselben Logik die Stellvertretung und die Zurechnung, die zugerechnete Gerechtigkeit Jesu auch ablehnen und sagen, das ist unfair. Denn genauso wie wir in Adam, in dem ersten Adam gesündigt haben, wir haben in Adam gesündigt, stellvertretend, es ist unsere Sünde. Auch wenn er sie getan hat, wir haben nicht in der gleichen Weise wie er gesündigt, aber es ist unsere Sünde. Und so wurde sie uns vererbt. In der gleichen Weise dreht sich nun Christus um, lebt für uns dieses Leben, was wir nicht leben konnten, und schenkt es uns. Wenn wir bei diesem ersten Fall sagen, das ist unfair, müssen wir auch bei dem zweiten Fall sagen, es ist unfair und dürfen es nicht uns aneignen. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Von ihm fließen die Ströme lebendigen Wassers. Sein Blut, das uns reinwäscht von aller Schuld und unverklagbar vor Gott stellt. So wie die Sünde unser Gewissen spürbar drückt jeden Morgen. Weil noch so viel Schwachheit und Sünde an uns ist. So sind wir nun verpflichtet, uns herzlich und einmütig zu freuen über diese Tatsache der zugerechneten Gerechtigkeit, auch wenn wir sie nicht immer fühlen. Wir haben das heute Morgen in der Andacht gehört von Spurgeon. Wir sind verpflichtet, uns zu freuen. Warum? Weil das, was Christus getan hat, äußerlich an uns. Lass deine Gefühle nicht zu dir predigen, sondern predige deinen Gefühlen, die jeden Morgen zu dir sagen, du bist ein unwürdiger Sünder. Warum sollte Gott dich lieben? Ja, da wollen wir dem Recht geben. Warum sollte Gott uns lieben? Da ist kein Grund. Aber Gott ist ein gnädiger Gott und hat uns dazu geschaffen, dass wir etwas seien zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und wenn wir etwas sein sollen zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, dann müssen wir auch erlösungsbedürftige Sünder sein, die auch diese Sünde fühlen und auch praktizieren, willentlich praktizieren. Wir gleiten ja nicht in die Sünde. Wir tun sie ja jedes Mal willentlich und sündigen in Gottes Angesicht. Aber auch das hat der Herr Jesus ans Kreuz genommen und uns von dieser Unfähigkeit befreit, ihn zu lieben. In ihm haben wir ihn vollkommen geliebt. Und nun wirkt auch der Heilige Geist etwas in uns. Wir können unaussprechliche Freude darin haben, dass der Heilige Geist Liebe in uns zu dem einen wahren Gott lebt, wozu wir auch geschaffen sind. Wir sind dazu geschaffen, Gott zu lieben. Und wenn wir das tun, wozu wir geschaffen sind, und dass der Heilige Geist auch in uns wirkt, dann erleben wir Freude. Wenn Gott es schenkt in seiner Gnade, dass wir all die zerbrochenen Zisternen, so wie es im Alten Testament steht, zur Seite legen dürfen, wovon wir immer wieder meinen, Freude zu bekommen. In diesem gleichen Kreis, in dem wir uns immer drehen. Jeder weiß, wo er da persönlich seine Schwächen hat. Und wir sehen, die Sünde belügt uns immer wieder. Wir kriegen keine Freude dadurch, weil wir immer wieder reinschlittern in böse Dinge. Ja, gibt es einige Dinge, die wir nur mit Gott bereden können, die so böse sind, dass wenn wir sie untereinander teilen würden, wir erschrecken würden. Jeder von uns hat das in sich und tut es. Und Gott weiß das. Aber er hat seinen Sohn gegeben für uns, dass wir uns freuen dürfen aufgrund dessen, was er äußerlich getan hat und nicht ein gutes Beispiel zu setzen, welchem wir zu folgen haben. Ja, im Nachhinein auch. Im Nachhinein auch, aber zuerst lassen wir uns gesund lieben von dem, was wir nicht getan haben. Ich möchte schließen mit einem Zitat, einem längeren Zitat von Spurgeon. Alle Dinge sind von Gott. Du bist nackt. Das Kleid, in welches dich Jesus kleidet, ist von Gott. Du bist schmutzig. Die Reinigung ist von Gott. Komm und werde gereinigt. Du bist unwürdig. Deine Würdigkeit ist von Gott. Komm, wie du bist, und er wird dich würdig machen. Du bist schuldig. Deine Vergebung ist von Gott. Komm zu ihm, und seine Vergebung soll dir frei gewährt werden. Dein Herz ist verhärtet. Ein neues Herz kommt auch von Gott. Komm zu ihm, er wird dir ein fleischernes Herz geben und dein steinernes entfernen. Du sagst, ich kann nicht beten, wie ich möchte. Wahres Gebet kommt von Gott. Er wird über dir den Geist des Gebets ausgießen. Aber mein ganzes Hinwenden zu Gott muss von ihm kommen. Gott sei Dank, auch das kommt von Gott. Dieses Verlangen kann er in dir bewirken. Komm mit einem freudigen Herzen. Es wird nichts von dir verlangt. Alles ist von Gott. Ist dein Herz voller Falschheit? Wahrhaftigkeit ist von Gott. Ist dein Herz träge? Der Gehorsam ist von Gott. Kannst du keine Buße tun? Er wurde über alles erhöht, um dir Buße zu schenken. Sagst du, ich kann nicht glauben. Der Glaube kommt von Gott. Es ist eine seiner unaussprechlichen Gaben. Hast du Angst, nicht bis zum Ende ausharren zu können? Das Ausharren bis zum Ende kommt von Gott. Alles, was von dir verlangt wird zu tun, ist schlicht ein Empfänger zu sein. Die, welche in Christus eine neue Kreatur geworden sind, dürfen dem Gesetz heute Morgen Urlaub geben und sind ermahnt, sich zu freuen in dem Gott ihres Heils. Ich möchte nochmal das Gesagte kurz zusammenfassen. Der Mensch ist durch den Sündenfall versklavt unter die Sünde. Er ist ein freiwilliger Sklave. Wir sind freiwillige Sklaven. Oder wir waren es, Gott sei Dank. Weil der Wille des Menschen nur das Böse möchte, kann er nicht zu einer rettenden Erkenntnis Gottes gelangen, solange Gott ihm kein neues Herz schenkt. Und Gott, zuletzt, Gott hat uns in Christus frei gemacht und durch sein Leben eine vollkommene Erlösung geschenkt, die den Menschen nun befreien kann und Gott mit Freuden zu dienen und zu lieben fähig ist. Amen.